Deutschlandfunk Interview.
Das machen wir mit Christian Mölling. Er ist der stellvertretende Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Leiter des Zentrums für Sicherheit und Verteidigung dort. Guten Tag, Herr Mölling.
Hallo, guten Tag.
Dieses Sicherheitsabkommen mit den USA, ist das etwas, das den Frieden absichern soll, wie wir es gerade gehört haben, oder die Ukraine im Krieg weiterhin unterstützen? Wie wichtig ist das?
Ich glaube, man muss sich einfach vorstellen, dass es in der Realität ganz viele, wie soll man sagen, Grauschattierungen geben wird zwischen dem Kampf, den wir jetzt haben, den wir vielleicht auch in den nächsten 2 Jahren noch erleben werden, und dem, wie es dann weitergeht. Frieden klingt ja immer als so eine Art gefestigter, gesicherter Zustand, den man dann noch absichern muss. Aber ob das jemals kommen wird, werden wir sehen. Auf alle Fälle aber muss die Ukraine auch langfristig gesichert werden und in die Lage versetzt werden, sich zu verteidigen. Denn sonst würden ja jetzt auch die ganzen Anstrengungen gar keinen Sinn machen. Und darum geht es. Die USA nimmt hier ja offensichtlich mindestens 10 Jahre in den Blick, egal was in dieser Zeit quasi passiert. Und das ist, glaube ich, sinnvoll, dass man sich eben nicht daran koppelt, wie die Entwicklung in der Ukraine ist, sondern dass man sagt, wir werden euch auf alle Fälle stärken. Das ist auch ein Zeichen in Richtung Moskau.
Sicherheitsabkommen gibt es ja schon mit diversen Staaten in Europa, darunter mit Deutschland. Wie wichtig ist es denn, dass die USA jetzt an Bord sind?
Also die USA als immer noch militärisch wichtigster Player, sowohl innerhalb der NATO, in Europa und weltweit, das macht einfach schon mal einen deutlichen Unterschied. Ich würde auch mal davon ausgehen, dass das Volumen, das die Amerikaner bereit sind, in die Waagschale zu werfen, ein deutlich anderes wäre als das, was Deutschland bereitgestellt hat. Und so wie ich das sehe, ist die Langfristperspektive, also auch damit die Planbarkeit und das politische Signal aus den USA sehr viel deutlicher und klarer und langfristiger, als das bisher aus Berlin und Paris gewesen ist.
Wie krisenfest ist denn ein solches Abkommen? Sie sagen, das ist auf 10 Jahre angelegt, aber nach den Wahlen jetzt im Herbst kann die politische Situation in den USA ja schon wieder ganz anders aussehen. Wackelt das dann?
Das stimmt, das ist kein rechtsverbindlicher Vertrag in irgendeiner Art und Weise. Darauf kann man sich nicht berufen. Das wäre auch ziemlich komisch, denn sie haben ja auch kein Gericht in dem Sinne, wo sie das einklagen könnten. Nee, sie müssen immer darauf vertrauen, dass sie es mit einem Partner zu tun haben, der die sicherheitspolitische Relevanz einer solchen Vereinbarung einfach versteht. Da gibt es sicherlich auf der einen Seite das Schreckgespenst Donald Trump, auf der anderen Seite hört man hier und da, dass es doch möglich gewesen ist, ihm zu erläutern, dass die Ukraine und ein möglicher Sieg Russlands über die Ukraine extrem negative Folgen auch für US-amerikanische Interessen hätte, nicht nur in der Region, sondern weit darüber hinaus.
Wenn Sie sagen, das ist vor allem auch perspektivisch wichtig, ist das dann so eine Art NATO-Mitgliedschaft light?
Nee, ich glaube, ich würde einfach sozusagen diese institutionelle Dimension, Teil der NATO, Teil der Europäischen Union oder sowas, das muss man, glaube ich, einfach rausdenken, oder das tut dieses Abkommen. Das ist, glaube ich, sehr gut, das zu machen. Unabhängig davon, ob die Ukraine in der NATO oder der EU ist, muss sie sich militärisch wehren können, denn das muss man sich einfach mal auf der Landkarte angucken. Die Ukraine kann entweder tatsächlich ein Bollwerk und ein Störfaktor für Russland sein, wenn sie stark ausgerüstet ist und sich wehren kann gegen einen nächsten Angriff Russlands, also den dritten dann mittlerweile. Es kann aber auch ein riesiger Schwachpunkt sein, einfach von seiner Größe her, mitten in Europa oder an der Grenze zwischen Europa und Asien, wenn die Ukraine eben nicht stark ausgerüstet ist. Und das bezieht sich sowohl darauf, wenn es jetzt eine Art von Waffenstillstand geben würde, als auch wenn die Ukraine wieder ins Hintertreffen geraten würde und weiter zurückgeworfen würde, also die Front weiter in Richtung Westen verlaufen würde.
Wir haben es ja jetzt gerade nochmal von Sabine Adler, unserer ehemaligen Korrespondentin und Expertin hier im Haus, gehört, dass Russland weitere Geländegewinne meldet. Kann denn dieses frisch freigegebene 60-Milliarden-Paket aus den USA, die Waffen, die da jetzt ja verstärkt geliefert werden, kann das die Lage an der Front drehen?
Es kann jetzt mindestens stabilisieren. Das ist zurzeit zumindest die Annahme unter vielen Experten. Und das begründet auch, warum Russland jetzt seine Anstrengungen verdoppelt. Das ist also eine Art von Torschlusspanik. Man weiß, dass die Bedingungen auf dem Schlachtfeld sich wahrscheinlich verschlechtern werden für Russland und die Ukraine mindestens den Frontverlauf stabilisieren kann. Nicht nur dadurch, dass man mehr Artilleriemunition direkt an der Front schießen kann, sondern auch dadurch, dass man mit den langreichweitigen Raketen, die Amerikaner Ukrainer jetzt zur Verfügung stellen, halt eben auch die Versorgungs-, die Logistikpunkte und die Kommandozentralen wieder angreifen kann. Das konnte man lange Zeit lang nicht. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass die Waffenlieferungen aus dem Westen, insbesondere der USA, weiterhin quasi kriegs- oder entscheidend oder kriegsverlaufsentscheidend für die Ukraine sind und auch für Russland sind.
Jetzt liefern die USA also diese sogenannten ATACMS, Typ ATACMS, Langstreckenraketen. Wir haben es gerade noch mal gehört, 300 Kilometer weit fliegen die. Gleichzeitig wächst aber international der Druck auf den Bundeskanzler, sein Nein zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern da noch mal zu überdenken. Die fliegen ja 200 Kilometer weiter. Da wird auch immer mit der Reichweite argumentiert. Wie wichtig wären die aus Ihrer Sicht, dann doch noch an die Ukraine zu liefern?
Also ich bin da zwiegespalten. Auf der einen Seite wissen wir, und das ist lang und breit diskutiert worden, dass diese Waffen in der Tat hilfreich sein können, einen Unterschied machen können. Sie sind mindestens quasi genauso gut und können die gleichen militärischen Ergebnisse erzielen wie die Raketen, die Amerikaner jetzt liefern. Es gibt aber zwei weitere Argumente, nämlich, dass letztendlich auch diese Waffen irgendwann endlich sind. Also auch die amerikanischen Waffen werden irgendwann verschossen sein und dann muss Europa eigentlich wieder kommen. Das heißt, viel wichtiger ist eigentlich zu sehen, mit der Lieferung der Amerikaner ist jetzt nicht eine neue Stunde Null, sondern es ist eine Stunde oder es sind minus 200 Tage. Solange mag die amerikanische Unterstützung reichen, aber bis dahin müssen die Europäer tatsächlich ihr Haus in Ordnung gebracht haben und in der Lage sein, die Ukraine mit all dem, was sie braucht, zu unterstützen, so wie die Europäer es zugesagt haben, weil wir davon ausgehen müssen, dass das schlimmsterweise das letzte Paket ist, das aus den USA gekommen ist. Dann ist Wahlkampf, keiner weiß, wie der ausgeht. Also von daher, da ist eine große Unsicherheit. Es gibt keinen Grund, sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, ja, die Amerikaner haben uns erstmal wieder gerettet. Vielen Dank und wir gehen unseren weiteren Geschäften nach.
Um nochmal das Gegenargument des Kanzlers ins Spiel zu bringen, entscheidet sich denn Ihrer Meinung nach an den 200 Kilometern mehr Reichweite, ob Deutschland da zur Kriegspartei wird und eben russischer Boden erreicht wird oder nicht?
Nein, das Argument der Kriegspartei ist völlig aus der Luft gegriffen. Das gibt es nicht. Das ist ein rein politisches Argument. Die Reichweite macht auch keinen Unterschied. Wir sehen ja, dass Russland in den letzten zwei Jahren jede Gelegenheit ergriffen hat, seinen Vorteil zu bekommen, also zu eskalieren. Das wird man nicht dadurch verhindern, dass man diese Waffen nicht liefert, sondern im Gegenteil. Russland hat ja in der Zeit, in der Deutschland gesagt hat, dass es die Taurus nicht liefern wird, den Frontverlauf zu verschieben. Also all die sehr einfachen Hypothesen in Deutschland, wir hätten Stellungskrieg und deutsche Waffen wären Wunderwaffen, all das sind Argumente, die tatsächlich eher von denjenigen kommen, die die Unterstützung Deutschlands der Ukraine kritisch sehen und nicht mehr tun möchten. Gleichzeitig muss man eben sagen, es zeigt sich sehr einfach, auch an dem Beispiel der Lieferung der USA jetzt, dass tatsächlich es darum geht, den permanenten Fluss von Unterstützung sicherzustellen und nicht ständig in Paketen wie eine Art Weihnachtsgeschenk zu denken und nach dem Motto, naja, ein Weihnachtsgeschenk müsste ja genug sein. Dann wird Krieg und wird auch der Erfolg der Ukraine nicht funktionieren, wenn wir so weiterhin mit unserer Unterstützung umgehen.
Also halten Sie es eher mit dem NATO-Generalsekretär, der jetzt gesagt hat, keine Option ist ohne Risiko, wenn man einen Nachbarn wie Russland hat?
Das gilt ohnehin. Die imperialistischen, aggressiven Bestrebungen Russlands sind weitreichend beschrieben. Daran gibt es auch in der Expertengemeinschaft eigentlich keinen großen Zweifel mehr, bis auf ein paar Ausreißer hier und da. Davon müssen wir ausgehen, dass Russland auf lange Zeit lang keine Freundschaft und keinen Frieden mit Europa suchen wird, sondern seinen eigenen Vorteil und zu versuchen wird, seine Macht, seinen Einfluss in Europa auszudehnen und das mit Waffengewalt zu tun, wenn es notwendig ist.
Sagt Christian Mölling, Sicherheitsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank, Herr Mölling, für das Interview.
Ich danke Ihnen.